Ich lese uns zunächst einmal den Text. Lest bitte mit, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen, wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der für kurze Zeit erscheint, danach aber verschwunden oder verschwindet. So. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Hochmut. Solches Rühmen ist böse. Soweit der Text. In unseren letzten Betrachtungen, ich denke zwei oder drei Betrachtungen, die schon etliche Zeit hinter uns liegen, studierten wir ja das vierte Kapitel des Jakobus und wir haben darüber nachgedacht, was Jakobus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes uns vermitteln will über die Konflikte im christlichen Leben. Konflikte, die manche Christen haben und die wir, denke ich, alle erfahren. Und in Kapitel 4, Vers 4 wird uns genau eigentlich das Problem aufgezeigt, warum wir Konflikte in unserem Leben als Christen haben. Wir vergegenwärtigen uns, der Jakobus schreibt nicht an die Welt allgemein, an ungläubige Menschen, sondern er schreibt an gläubige Menschen, eigentlich Judenchristen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, nun aber bestimmte Konflikte erleben in ihrem Leben und darauf geht er ein. Und schaut mal, was Vers 4 uns sagt, in Kapitel 4. Er sagt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. So, woher kommen die Konflikte, die man als Christ eigentlich so hat? Oft ist es so, wahrscheinlich nicht immer, aber oft ist es so, oder oft ist es deshalb, weil man ein Freund der Welt sein will und auf der anderen Seite auch ein Freund Gottes. Man will, wie man im Deutschen sagt, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Kennt ihr das Sprichwort? Ja, die Aussage? Ja, und das ist der Hinweis. Man kann das nicht, das funktioniert nicht. Und Jakobus weist seine Leser nicht nur auf diesen wunden Punkt hin in ihrem Leben, sondern gibt auch Ratschläge, ja, wie man die Konflikte dann auch bewältigt. Wir haben gesagt, in Versen 1 bis 3 sagt er, man bewältigt Konflikte, indem man seine selbstsüchtigen Motive richtet. In den Versen 4 bis 6 sagt er, man bewältigt Konflikte, indem man sich von der Welt abwendet und die Gnade Gottes begehrt. Drittens, Verse 7 bis 10, sagt Jakobus, man bewältigt Konflikte, indem man sich Gott unterordnet, dem Teufel widersteht und für seine Sünde Buße tut. Und viertens, in Versen 11 bis 12 sagt er, man bewältigt Konflikte, indem man aufhört, andere zu richten und sich dem Worte Gottes unterordnet. So, in einem Satz können wir zusammenfassend sagen, Jakobus ermahnt die Gläubigen, die er anschreibt, zu der demütigen Unterordnung Gott und seinem Wort gegenüber. Und nun kommen wir aber zum 13. Vers. Und es scheint so, ich weiß nicht, was ihr empfunden habt, aber es scheint so, als würde er ganz plötzlich das Thema ändern. Wenn er sagt, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und wir sagen, Mensch, was ist das? Eben hat er noch über die Konflikte oder Konfliktbewältigung gesprochen und nun spricht er ganz plötzlich über etwas anderes, als würde hier das Thema sich ändern. Und besonders ist es dann so, wir fangen so an zu denken, wenn wir nur die Luther-Übersetzung lesen, denn in der Luther-Übersetzung wird gesagt, und nun ihr, als würde vorher Jakobus zu einer Gruppe sprechen und nun aber plötzlich, und nun ihr, spricht er zu einer anderen Gruppe. Ja, aber das ist nicht, was wir eigentlich im Text finden. Er spricht immer noch zu derselben Gruppe. Ja, er spricht immer noch zu derselben Gruppe, die gerade auch in Vers 4 als die Abtrünnigen genannt werden oder als solche, die Ehebrecher sind. Ich denke, dieses Wort wird gebraucht. Oder die als Freunde der Welt bezeichnet werden. Verbleiben wir dabei. Ja, die wollen Freunde der Welt sein und Freunde Gottes. So, und diese selbe Gruppe der Gläubigen wird herausgefordert, aufzuhören, sich anmaßend oder stolz zu benehmen, in dem, wie sie ihr Leben leben, in dem sie, wie sie ihr Leben planen. Und warum sie das müssen und warum wir das auch müssen, aufhören, anmaßend unser Leben zu leben. Ja, darum geht es nun in den restlichen Versen des Kapitels, die ich mit folgenden Worten überschrieben habe. Und das ist das Predigtthema für den heutigen Morgen, über das sich anmaßen. Ist kein vollständiger Satz, aber ja, es geht hier über das stolze sich benehmen, ja, oder reden oder planen. So, der Reformator Martin Luther hat etwas sehr Treffendes gesagt. Er hat gesagt, Anmaßung ist der Kopf der Schlange. Anmaßung ist der Kopf der Schlange. So, was meint er damit? Luther meint, dass der übertriebene Ehrgeiz, Stolz und Selbstüberschätzung, also Anmaßung, ja, der Ursprung oder der Kopf des Bösen und des Irrtums sind, ja, wie die Schlange in der biblischen Geschichte, die Eva zur Sünde verführt hat. Ja, Satan kam zu der Eva und sagte, sollte Gott gesagt haben. Und das ist ähnlich, was wir hier auch, wir werden das feststellen, ähnlich ist es in unserem Text. Man kann sagen, der Satan kommt zu einem Christen und sagt, hör mal, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr als seine Menschen in der Zeitlichkeit wirklich Christus ähnlich leben sollt? Denkst du, dass Gott das will? Und genau darum, wie gesagt, geht es in diesem Text, wenn gesagt wird, wohlan, die ihr saget, heute und morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und da selbst ein Jahr zubringen und so weiter und so weiter. Ich sehe das ja auch. Ich bin nicht unbedingt ein Mensch, der viel plant. Ich bin manchmal planlos. Das ist mein Problem. Ich bin ein Messi. Ja, meine Frau ist da mehr strukturiert, die plant sehr schön ihren Tagesablauf. Es ist ja nicht schlecht, das Leben zu planen, sagen wir so. Ja? Aber ihr Lieben, die Art und Weise, wie man das tut, in welchem Geist das geschieht, ja? Lass mich das mal so sagen, in welchem Geist dieses Planen geschieht, das ist bedeutend. Und derjenige, der das so sagt, was Vers 13 wiedergibt, ja, ist ein stolzer Mensch. Das wird deutlich. Es ist ein Mensch, der meint, in Unabhängigkeit von Gott zu leben. Es ist ein Mensch, der sein Ding tun will und nicht danach fragt, überhaupt sich nicht darum kümmert, was Gott will, was seine Absicht ist. Und dann aber trotzdem gesegnet werden möchte. Denn es geht hier um gläubige Menschen. Und deshalb erinnert uns das Wort Gottes, schaut einmal in Vers 14, daran, und das dürfen wir nicht vergessen als gläubige Menschen, das Wort Gottes erinnert uns daran, was wir sind. Was bist du? Vers 14, die ihr nicht wisset, was der morgige oder morgende Tag bringen wird, denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. So, was vergessen wir oft als Menschen Gottes auch. Wir vergessen, dass unser Leben ein Hauch ist, ein Dampf, der nur vergehen kann. Und überlegt einmal. Könnt ihr euch erinnern, was der Name eures Ur-Urgroßvaters gewesen ist? Manche von euch können vielleicht, aber die meisten doch nicht. Ich wüsste nicht. Ich kann mich kaum erinnern an den Namen meines Großvaters, väterlicherseits. Könnt ihr euch erinnern, was dieser Ur-Urgroßvater besonders gemocht hat? Was hat er gerne gegessen zum Beispiel? Oder was hat er überhaupt nicht ausstehen können? Wer weiß? Ja? Könnt ihr euch an den 2. Februar 2024 erinnern? So letztes Jahr, Februar. Das ist der Tag, ich habe extra nachgeguckt im Computer, das ist der Tag, an dem im Okanagan die Nebelwarnung aufgehoben worden ist. Was ist das? Naja, Nebel im Okanagan, das ist selten genug, oder? Wir haben heute nicht viel Nebel hier. Und anscheinend waren diesen Tag oder die Tage vorher besonders neblig gewesen und deshalb wurde auch die Warnung ausgesprochen. Es war doch ein gewaltiger Nebel gewesen, oder denke ich mal, ein schöner Nebel gewesen. Ihr hättet euch doch erinnern müssen an so einen besonderen Nebeltag. Ja? Wer wird sich an euch erinnern, ihr Lieben? Sagen wir einmal in 100 Jahren, wenn wir noch so viel haben. Wer wird sich an euch erinnern? An mein Leben sich erinnern. So, unser Leben ist ein Hauch. Das ist das, was die Heilige Schrift uns immer wieder vergegenwärtigt. Und wir verstehen, sie setzt die Zeitlichkeit im Zusammenhang der Ewigkeit. Im Zusammenhang der Ewigkeit, was ist unser Leben wirklich? Und daran müssen wir uns immer und immer wieder erinnern, in allen unseren Lebensentscheidungen. Das ist der Hinweis. Nun ja, ich denke, die ältere Generation, die hat kein Problem, das zu erkennen. Und ich zähle mich zu den Älteren. Und wisst ihr, manchmal stehe ich auch vorm Spiegel. Ja, und manchmal halte ich meine Augen geschlossen und dann mache ich die plötzlich auf und man erschrickt. Ich erschrecke mich. Ja. Vor einigen Jahren war die Haut noch schön glatt, da waren keine Falten. Die Haarpracht war noch in Ordnung gewesen. Heute kann man die Haare schon fast zählen. Ja. Und es ist gut, dass das Augenlicht nicht mehr so gut ist, sonst würde man sich noch mehr erschrecken, denke ich. In meinen jungen Jahren habe ich auch gedacht, oh, ja, ich bin unsterblich. Ja. Heute ist es nicht mehr so und das ist gut so. Und die Jüngeren müssen das eben auch lernen. Euer Leben ist ein Hauch. Euer Leben ist ein Hauch. Und je früher man das lernt, desto besser ist es. Denken wir an den 17-Jährigen, war das vor 2 Wochen? Oder 3 Wochen?
Ein Monat.
Ein Monat ist das schon her? Mein Punkt, die Zeit fliegt, nicht wahr? Das ist schon ein Monat her. Der 17-Jährige, der plötzlich umgefallen ist und gestorben ist. Hat er damit gerechnet, dass er nur 17 Jahre alt wird? Nein, mit Sicherheit nicht. Seine Familie war doch im Schock, seine Freunde waren im Schock gewesen. Letzten Dienstag haben wir von 2 jungen Vätern gehört, die in Red Deer gelebt haben, die haben einen Autounfall gehabt. Und einer ist schwer verletzt, der andere ist gestorben. Und der Verstorbene hinterlässt eine junge Frau mit 2 Kindern, das dritte ist unterwegs. Haben Sie damit gerechnet, dass Ihr Leben plötzlich zu Ende kommt bei diesem Autounfall? Oder der eine zumindest? Denken wir an das, was in Vancouver passiert ist, ja? Gerade gestern. 9 Menschen! Die haben nicht damit gerechnet, gehen zu einem Fest, dass ein Auto in sie reinfährt und sie tot sind. So, ihr Lieben, niemand garantiert uns das Morgen. Und mit diesem Verständnis müssen wir als Menschen Gottes eigentlich leben. Und die Bibel sagt, unser Leben ist ein Hauch. Ist uns das bewusst? Und leben wir genau in dieser Gewissheit? Es gibt im Psalm oder in den Psalmen ein Gebet, dass wir unbedingt lernen sollen. Und es wäre gut, wenn wir das immer wieder aufsagen würden. Psalm 90, Vers 12. Es wird gesagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So, die wahre Klugheit kommt nicht daher, weil man zur Universität gegangen ist und wer weiß, wie viele Semester studiert hat. Die wahre Klugheit oder die Weisheit, auf die es wirklich ankommt, ja, die hängt damit zusammen, dass man weiß, das Leben währt nur eine kurze Zeit. Und eines Tages werden wir vor dem Herrn Jesus stehen müssen und werden uns für unser Leben verantworten müssen. So, das erste Prinzip, auf das Jakobus hinweist, sprechend zu den Gläubigen in diesem Text, heißt: Vergiss nicht, was du bist. Vergiss nicht, was du bist. Das zweite Prinzip, das wir unbedingt lernen müssen, habe ich folgend ausformuliert: Vergiss nicht, zu wem du gehörst. Wir lesen: Statt solche selbstsüchtigen Behauptungen aufzustellen, sollt ihr dir lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Wenn der Herr will, wenn der Herr es will. Wie gesagt, planen ist gut, ja, und das ist nicht das Problem, das wir hier sehen in dem Text. Das Problem ist es, wenn man unabhängig von Gott plant und dann diese selbstsüchtigen Behauptungen macht, stolzen Behauptungen macht, die darauf hinweisen, dass man ganz und gar nicht an Gott denkt in seiner Lebensplan. Ja, auch als Christ, hier werden nicht Ungläubige angesprochen. Und genau das liegt Jakobus eigentlich am Herzen, wenn er hier die Gläubigen adressiert, anspricht. Er bringt die Zuhörer zurück zu Gott und sagt: In allen euren Lebensentscheidungen, in all euren Planen für euer Leben, bedenkt Gott. So der Herr will. Das ist die Denkweise. Das ist, im Englischen sagt man, that's the mindset, in dem wir unser Leben leben und planen. So der Herr will. Es geht hier um die Einstellung, ja, unseres Lebens, das in Gottes Hand doch ist, wenn wir zu Gott gehören, Gott dem Vater gehören durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir müssen das anerkennen. Wir müssen genau so leben. So der Herr will, werde ich dies und jenes tun, dies und jenes unternehmen. Und die Frage ist natürlich, naja, warum sollen wir es tun? Die Frage erübrigt sich, wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen und lesen. Ich lese uns nur drei Passagen. Ich könnte hier eine Stunde, zwei Stunden lesen. Ja, warum wir das tun sollen als Menschen, die zu Gott gehören, warum wir Gott unbedingt in unser Leben einschließen müssen, in allen unseren Lebensentscheidungen. Jesaja 45, Vers 2. Es gibt bestimmt bessere, aber ich habe diese ausgewählt. Gott sagt: Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Eine wunderbare Verheißung. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott diese Verheißung natürlich zuerst einmal Israel gibt, ich verstehe das auch, aber im übertragenen Sinne auch natürlich seinem Kind mir, weil ich eben zu ihm gehöre durch Jesus Christus. Jesaja 43, Vers 2: Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Ja, das heißt, hier wird ein Bild gebraucht für einen Menschen, der durch schwierige Zeiten in seinem Leben geht. Und er sagt: Ja, es gibt schwierige Zeiten, aber diese Zeiten werden dich nicht kaputt machen. Die werden dich nicht umbringen. Warum nicht? Weil ich bei dir bin. Nicht, weil du besonders stark bist oder weil du besonders klug bist oder weil du dir selber helfen kannst, sondern weil Gott dein himmlischer Vater ist. Und er liebt dich. Und er schaut nach dir. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Psalm 23, 1 bis 4, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Aue und führt mich zum stillen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. So, das erste Prinzip, das Jakobus von seinen stolzen und selbstsicheren Lesern verstanden haben will, lautet: Vergiss nicht, was du bist. Ja, dein Leben ist ein Hauch, du bist vergänglich. Bedenke das. Das zweite Prinzip müssen die Leser auch sich immer wieder vergegenwärtigen: Vergiss nicht, zu wem du gehörst. Du bist ein Kind Gottes. Und zum Schluss hören wir wieder einmal die Herausforderung des Jakobus zur Demut im Leben der gläubigen Menschen. Vergiss nicht, Demut zu üben. Vers 16. Er schreibt, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Und der Hinweis, jetzt aber, ich weiß nicht, was bei euch in den Übersetzungen steht, aber der Hinweis, jetzt aber spricht davon, dass das sich anmaßen und der Stolz tatsächlich die Sünde der Gemeindemenschen gewesen ist, an die Jakobus diesen Brief geschrieben hat. Und stellt euch das mal vor. Stolze Christen, die damit angeben, was sie alles erreicht haben und was sie noch vorhaben. Es gibt sie nicht nur heute, es gab sie damals schon. Ja, zur Zeit des Jakobus. Vor etlicher Zeit habe ich mit einem Menschen gesprochen, der mir genau das Gleiche versichert hat. Er sagte, der gehörte zu einem Männerkreis einer Gemeinde und jedes Mal, wenn die sich getroffen haben, zum Kaffee oder zu einem Lunch, was weiß ich, er sagt, das war das Gesprächsthema gewesen, was jeder Einzelne erreicht hat, was sie besitzen, was ihre Pläne sind, ja, um noch erfolgreicher zu werden und. Und er sagte, sobald aber das Gesprächsthema auf den Glauben kam, auf Jesus Christus, war Stille im Raum, hat keiner was gesagt. So, das, was wir hier lesen in Jakobus, ist also nicht eine Ausnahme in den Gemeinden heute, sondern leider oft genug die Norm. Und da müssen wir auch unser Leben selbst überprüfen. Und auch ich musste genau dasselbe tun. Ja? Wie plane ich denn mein Leben? Was denke ich über mein Leben? Wie es weitergeht? Ich denke, wir stecken in dieser Gefahr alle. Wir stecken alle in dieser Gefahr. Man rühmt sich über alles Mögliche, aber man rühmt sich nicht über den Herrn Jesus und das, was Jesus für uns getan hat, dass wir zu Jesus Christus gehören dürfen. In seinem Brief an die Korinther erwähnt das der Apostel Paulus zweimal. Er sagt, wer sich rühmt, der rühme sich, was? Des Herrn. Zweimal sagt er das. Und das kommt, diese Aussage, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, kommt eigentlich aus dem Alten Testament. Ich glaube aus Jeremia, aus dem Jeremia-Buch. Und das ist genau, wohin Jakobus in seinem Brief seine Zuhörer bringen will. Er sagt zu ihnen, hört doch endlich auf mit euren Anmaßungen, eurem Stolz, eurer Prahlerei. Was seid ihr denn? Wer seid ihr denn ohne Jesus Christus wirklich? Genau das ist es. Wer seid ihr? Was seid ihr ohne den Herrn Jesus Christus? Ich habe eine Geschichte gelesen von einem König, der ungefähr 1000 Jahre zurückgelebt hat. Sein Name war Knut der Große. Und er regierte über Dänemark, England, Norwegen und Schweden. Ein Riesengebiet. Und dieser König, zum Glück für seine Untergebenen, er war ein sehr guter König, er war ein gerechter König. Und er suchte das Wohl seiner Untergebenen. Und eines Tages wollte dieser König etwas seinen Menschen demonstrieren. Und so ließ er seinen schweren Thron, er ließ seine Untergebenen seinen schweren Thron, sie sollten es nehmen und zum Strand bringen, zum Strand des Meeres. Die sollten es dahinstellen und dann setzte er sich auf den Thron. Und er sprach das Meer an. So, er sprach zum Meer. Hört mal hin, was er sagte. Er sagte, auch du und seine Untergebenen standen hinter ihm. Und das war eigentlich eine Anschauungslektion, die dieser König seinen Untergebenen geben wollte. So, er spricht zum Meer, sitzend auf dem Thron. Er sagt, auch du unterstehst meinem Befehl. Denn das Land, auf dem ich sitze, ist mein. Und niemand hat jemals ungestraft einer meiner Befehle missachtet. Und dann sagt er zu dem Meer, ich befehle dir nun, nicht über mein Land zu fließen, noch es zu wagen, die Füße und das Gewand des Königs zu benetzen. Und schon kam die nächste Welle. Seine Füße wurden nass, sein Gewand wurde nass, Das Meer nahm überhaupt keine Notiz über das, was der König gesagt hat. Ja. König stand auf, drehte sich um und dann sprach er zu seinen Untergebenen und er sagte Folgendes. Hört mal genau hin. Was ein weiser König. Er sagte, lasst alle Menschen wissen, wie eitel und wertlos die Macht der Könige ist. Denn es gibt keinen, der diesen Namen verdient, als jenen, dessen ewigen Gesetze Himmel, Erde und Meer gehorchen. Und wer ist das? Das ist Jesus Christus. Er verdient den Namen König, König der Könige, Herr aller Herren. Leben wir so? Ich meine, wenn ich mit euch spreche, für euch ist das kein Problem, das zu sagen, Jesus ist König. Aber lebt ihr so, dass ihr sagt, sein Wort ist mein Befehl. Ich richte mein Leben danach aus, was Jesus sagt, was Jesus will. Und nicht in erster Linie, was ich möchte. 1. Petrus 5, Vers 5. Das Wort Gottes sagt ganz klar. Und das ist eigentlich auch die Lektion des heutigen Morgens, nachdenkend über das, was Jakobus uns versichert in diesem Abschnitt. Es wird gesagt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Habt ihr euch das einmal überlegt, was hier gesagt wird? Gott widersteht den Hochmütigen. Sagt einmal, wollt ihr Gott gegen euch haben? Ich nicht, auf gar keinen Fall. Das bedeutet dann, ich habe keine Alternative, als Demut zu üben, demütig zu sein. Sind wir von der Gnade Gottes abhängig auf der anderen Seite? Und wir sagen, aber natürlich sind wir das. Dann haben wir auch keine Alternative, als Demut zu üben. So lasst mich zusammenfassend Folgendes sagen. Wenn wir über Sünde nachdenken, wir haben ja eine bestimmte Vorstellung über Sünde, die Schrift klärt uns ja auf, was Sünde ist. So, auf welchen Platz würden wir die Sünde der Anmaßung und des Stolzes stellen? Ist es sehr schlimm? Ist es vielleicht nicht so schlimm? Ist es irgendwas dazwischen? So, wo würden wir die Sünde des Stolzes platzieren? Egal wo wir das platzieren, ihr Lieben, eins ist klar, es gibt der Heiligen Schrift nach keine sichere Sünde. Es gibt keine sichere Sünde. Jede Sünde hindert uns in der Gemeinschaft mit unserem Herrn, Jesus. Jede Sünde. Und wenn wir die Sünde des sich Anmaßens nicht angehen und in unserem Herzen stolz bleiben, und Gott aus unserem Leben ausschließen, das wird Folgen haben. Ist verständlich. Jakobus sagt, jeglicher Übermut, das ist böse. Jeglicher Übermut, das ist Sünde. In den Sprüchen wird Folgendes uns als Lesern versichert. Sprüche 16, Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Ja, da haben wir es. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Die Hand drauf, sie bleiben nicht ungestraft. Die Hand drauf, sie bleiben nicht ungestraft. Es hat Folgen. Wenn wir in unserem Leben, in unserer Lebensplanung den Herrn zur Seite schieben und sagen, ich will aber so und so, das bleibt nicht ungestraft. Warum nicht? Wir wissen, was die Wahrheit ist. Wir wissen ganz genau, was das Wort Gottes sagt, wie wir zu leben haben. Deshalb bleibt das nicht ungestraft. Und deshalb wollen wir genau wie David seinerzeit uns selbst immer und immer wieder überprüfen. Und vor allem müssen wir Gott bitten, Psalm 139, 23, 24, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf dem ewigen Wege. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.